there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und endlich habe ich es jetzt auch mal geschafft, den Ding Dong bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Ding Dong.
Hallihallo.
Frage vorab. Konstantin oder Ding Dong? Was ist dir lieber?
Ach, Ding Dong. Wir haben immer Ding Dong.
Wir bleiben bei Ding Dong, ja. Was ihr Hörer nicht wisst, ich glaube, wir stehen seit über einem Jahr in Kontakt. Erst hat, glaube ich, dein Router nicht funktioniert und das hatte sich ewig lange hingezogen. Dann hatten wir keinen Film gefunden, dann hatten wir einen Termin und dann konntest du nicht und jetzt endlich hat's dann doch mal hingehauen.
Das hast du korrekt wiedergegeben.
Ich glaube, du hattest einfach Angst, oder? Komm, sei ehrlich.
Ja, schon. Also, ja.
Ja, findige Hörer kennen dich ja mittlerweile. Du bist ja jetzt auch hier ins Podcast-Game eingestiegen bei Movie Break mit Watch the Skies.
Genau, ja, da kann man mich, Jaco und Thomas jetzt regelmäßiger hören. Ist ein Science-Fiction-Podcast für alle, die ihn noch nicht kennen und vielleicht mal reinhören wollen. Gibt's bei Movie Break und dann bei den üblichen Seiten. Also YouTube und Spotify und wie sie alle heißen.
Überall, ich weiß mittlerweile gar nicht, wo wir überall zu finden sind.
Nee. Also,
ich könnte das... Weißt du, dafür bräuchten wir einen Stu, der dann wieder irgendwie was reinwirft und der das immer irgendwie alles weiß, ist keine Ahnung.
Ja, ich glaube Podigy irgendwie noch, ne? Apple irgendwas und ich weiß es nicht. Überall einfach, überall.
Die Weltherrschaft braucht nicht mehr lange, dann sind wir da. Du, also wir hatten nach langem Hin und Her, was hatten wir alles nochmal auf der Liste? Wir hatten erst The Hills Have Eyes, den alten.
Oh, ja, The Hills Have Eyes war einer davon, ja. Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten ein paar Sachen. Das war ja dann irgendwie zwischenzeitlich ein, zwei Filme davon geguckt. Ich weiß es nicht mehr.
Schlussendlich ist es ja Godzilla geworden. Und wir reden hier nicht von dem Emmerich-Godzilla. Wir reden hier auch nicht von dem Beginn des Monsterverse. Sondern wir haben uns den Ur-Godzilla rausgesucht von 1954.
Das ist richtig.
Phil, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Wie ist deine Geschichte mit Godzilla? Also kennst du viele Filme oder eher weniger oder wie ist deine Geschichte dazu?
Also den jetzt habe ich natürlich erst jetzt geguckt, sonst wäre es ja keine Folge für Movie Virgins. Ja. Ich denke, um Godzilla kommt man irgendwie nie rum. Ja, der ist ja in der Popkultur schon lange fest verankert. Dementsprechend auch als Kind war es so, dass ich halt, weißt du, so auf Jahrmärkten oder so gab's ja immer diese Spielzeugstände und da war ja immer Godzilla-Figuren. Ne? Das heißt, ich hatte schon eine Idee von der Figur, von dem Charakter, habe aber die Filme nicht gesehen gehabt. Mhm. Und ich hatte irgendwann, als ich ein Kind war, VHS-Kassetten von den späteren Godzilla-Filmen. Ne? Also diese japanischen, der Original-Godzilla hat ja sehr viele Sequels nach sich gezogen, wo Godzilla dann irgendwann auch nicht mehr der Böse war, sondern auf einmal der Liebe und die Menschheit verteidigt hat gegen irgendwelche anderen Monster. Und da hatte ich ein oder zwei VHS-Kassetten, ohne dass ich dir sagen könnte, wie diese Filme hießen. Ich weiß nur noch, in einem hat Godzilla so einen Dropkick gemacht und ist so durch die Lüfte geflogen, ja, so auf horizontaler Ebene und hat dann irgendeinen anderen umgekickt und irgendwann war auch Baby Godzilla mit dabei. Sein Sohn, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr. Das waren so die allerersten Godzilla-Begegnungen bei mir, irgendwann im Grundschulalter. Und dann natürlich später die, ich sag mal in Anführungszeichen, bekannteren Filme. Ne? Roland Emmerichs Godzilla, dieser neue Godzilla, von dem ich gerade gar nicht weiß, von wem er ist. Dann Shin Godzilla hatte ich gesehen vor kurzem. Godzilla Minus One hatte ich gesehen. Also eigentlich schon ein bisschen ansatzweise bewandert. Aber ja, und bei dir?
Warum auch immer ist es als Kind vollkommen an mir vorbeigegangen. Also ich wusste, dass es diese Filme gibt und... hatte aber irgendwie vielleicht mal beim Durchseppen als Kind darauf geachtet und jetzt muss ich mich leider outen und wahrscheinlich werden Hardcore-Godzilla-Fans jetzt abschalten. Grüße gehen raus, Benji. Ich habe meinen ersten Godzilla, das war tatsächlich der Roland Emmerich Godzilla.
Oh, schöner Einstieg.
Und ich glaube, danach ging es dann weiter mit dem Monsterverse. Und den einzigen japanischen, nee, ich habe zwei japanische Godzilla-Filme gesehen. Ich habe den Final Wars gesehen.
Okay.
Und dann habe ich jetzt eben im Laufe des Jahres, als er auf Netflix veröffentlicht worden ist, habe ich noch Godzilla's Minus One gesehen. Und tatsächlich war es das. Also wir haben heute quasi eine Doppelversions, weil ich kannte den ersten Godzilla auch nicht. Das ist auch mein erster richtiger Godzilla-Film so aus dieser Zeit, aus diesem ganzen alten Film dann. Also ich bin erst 1998 eingestiegen, habe auch fairerweise durch die amerikanische Verfilmung diese Faszination nicht so ganz verstanden, weil für mich war es eigentlich immer so dieser klassische Monsterfilm. Monster läuft irgendwo lang, macht es kaputt, ich sehe tolle Effekte und das war's.
Mhm.
Und jetzt tatsächlich erst durch Godzilla Minus One und jetzt auch eben durch die Sichtung von dem Ur-Godzilla verstehe ich eben diese Brisanz des Themas, dass eben da auch ein Trauma von Japan verarbeitet wird und sowas. Mhm. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Es waren für mich einfach so diese klassischen Monsterfilme und der 12-jährige Christian sitzt dann da im Kino mit großen Augen, wenn Roland Emmerichs Godzilla das kaputt macht. Und 2014 sitze ich auch mit großen Augen im Kino und denke mir, geil, der macht gerade irgendwelche Mutrus kaputt, der Typ. Und also ich konnte das alles nicht einordnen. Für mich war es so dieser klassische Monsterfilm auf hochbudgetiert.
Mhm.
Mhm. Ja, und ich kann dir nicht mal sagen, wie das an mir vorbeigegangen ist, weil in meiner Erinnerung lief, glaube ich, jeden Tag auf Kabel 1 irgendein Godzilla-Film im Mittagsprogramm.
Mhm. Ja, aber vielleicht gerade deswegen, ne, wenn man so ein Überangebot hat und dann irgendwie vielleicht auch, ne, wie gesagt, diese Figur ist ja popkulturell irgendwie verankert. Ich glaube, die meisten Leute, selbst wenn sie nicht wüssten, dass es Godzilla ist, würden sagen, diese Echse habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja. Ja. Und vielleicht sagt man dann so, ja gut, dann brauche ich es nicht gucken. Ja, das war für mich vielleicht auch jetzt bei dem ersten einfach so, weil ich mir gedacht habe, ich gebe dann viel Geld für etwas aus. Ne? Ich hatte den Film ja nicht hier und du kriegst ihn jetzt auch nicht bei den üblichen Streaming-Anbietern so im Abo drin, dass ich dann sag so, ja, okay, dafür muss ich jetzt Geld ausgeben, wenn ich doch eigentlich grob schon Bescheid weiß. Ich denke, das war so vielleicht einer der Faktoren, warum ich den jetzt einfach relativ spät erst gesehen habe. Ja, weil ich sag mal so, inhaltlich überraschend ist er natürlich jetzt für mich nicht gewesen, ne? Weil jetzt nicht so wie bei dir. Mir war durchaus bewusst, dass da das Trauma von Hiroshima und Nagasaki mitverarbeitet wurde, beziehungsweise ne, die Niederlage vom Zweiten Weltkrieg. Das schmälert natürlich nicht den Film, aber es war dementsprechend jetzt, ich kann nicht mal sagen, ob es jetzt eine richtige Neusichtung war, ne? Weil inhaltlich war mir das bekannt. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, worum geht's bei Godzilla, hätte ich dir sagen können, worum es bei Godzilla geht, ohne dass ich ihn gesehen habe.
Das ist richtig und ich wusste natürlich, als ich mich dann mit dem Thema Film dann mehr beschäftigt habe, wusste ich natürlich, dass Godzilla diesen Stellenwert hat, dass es da um Traumabewältigung geht. Also ich war jetzt nicht überrascht darüber, aber ich weiß ganz genau, ich habe die Sichtung der alten Filme dann ab einem gewissen Moment dann einfach vorgeschoben, weil, und das muss man einfach dazu sagen, auch hier möchte ich niemanden verärgern, es geht jetzt weder um die Optik des Viehs oder sonst was, aber die Amerikaner haben natürlich rein mit dem Budget, was sie hatten, einfach tricktechnisch die viel, viel besseren Filme gemacht. Und da war das für mich immer so das Ding, ich sagte mir, okay, du hast ja jetzt gesehen, wie es in richtig gut aussehen kann.
Mm.
Zumindest hat das jugendliche Ich von mir gedacht. Dass ich immer das vorgeschoben habe und sagte, okay, aber jetzt Leute in Plastikanzügen, die über Miniaturen laufen, brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Und das war bei mir so ein bisschen der Grund, dass ich dann ab einem gewissen Moment einfach sagte, nee, dieses Thema, ich beschäftige mich jetzt einfach gar nicht damit.
Das verstehe ich aber auch. Und ich glaube, das geht vielen Leuten letzten Endes so. Ne? Der Film ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz so filmaffin sind, für die Schwarz-Weiß schon mal so ein Kriterium ist, wo sie sagen, das möchte ich eigentlich nicht schauen, ich möchte lieber Farbe.
Ja.
Also meine Freundin zum Beispiel, die guckt auch mal einen Schwarz-Weiß-Film, aber es ist eigentlich schon relativ klar, dass sie lieber Filme in Farbe guckt. Wobei, sie hat sie jetzt mitgeguckt und fand ihn eigentlich auch ganz okay sage ich jetzt einfach mal, ja.
Ja.
Und allgemein Filme, die, ich meine, der ist von 1954, Filme, die ein gewisses Alter haben, sind halt einfach inszenatorisch anders. Sowohl, du hast schon die Effekte angesprochen, aber es ist ja letztens auch die Inszenierung, die sich unterscheidet im Vergleich zu, was jetzt vielleicht in den 70ern, 80ern, 90ern oder in den 2000ern einfach kam, ja, von den Sehgewohnheiten her, ne. Wir stellen bei Watch the Skies immer so am Ende die Frage, würde dieser Film heute noch gut funktionieren oder würde der bei dem Publikum gut ankommen, ja? Und dann würde ich da auch sagen, okay, ich glaube schon, dass er funktioniert, aber ob der jetzt von 1954 so gut beim Publikum ankommt, wie beispielsweise ein Godzilla Minus One, den ich persönlich auch sehr, sehr schätze, weiß ich nicht. Würde eher sagen, nein.
Hot Take, ich fand den absolut overrated.
Minus One?
Ja.
Echt?
Ja. Ich habe jetzt tatsächlich nach der Sichtung des ersten ein bisschen mehr verstanden. Mhm. Also ich fand diese Actionsequenzen und wenn man sich überlegt, wie teuer eben Minus One war, fantastisch. Mhm. Also darf man wirklich nie unterschätzen. Mega. Aber dieser Plan, den zu versenken und eigentlich ist der nur im Wasser und viel Story-Konstrukt drumherum. Mhm. Nochmal, ich fand das, was die da eben effekttechnisch gemacht haben, fand ich super. Mhm. Gar keine Frage. Aber ich fand ihn ein bisschen overrated. Ich war gut unterhalten auf diese Zeit, aber zu diesem Meisterwerk, zu dem er gemacht worden ist, bin ich nicht ganz dabei.
Mhm. Ja, ich habe es gar nicht so groß mitgekriegt, ob der jetzt ein Meisterwerk oder so wäre. Ich habe mal mitgekriegt, dass manche
schon verdammt gut besprochen.
Und manche eben nicht so gut. Und ich bin dann eigentlich relativ neutral reingegangen. Ich habe ihn jetzt auch erst, ich glaube, wann habe ich den geguckt? Vor 2-3 Monaten. Der ist ja noch gar nicht so lange bei Netflix, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ich hatte Netflix deabonniert. Ich hatte das dann wiedergeholt und da habe ich ihn halt angeguckt im Zuge dessen. Die Farbfassung, nicht die Schwarz-Weiß-Fassung, die wurde ja nachgereicht.
Ja.
Und mir hat er tatsächlich ziemlich gut gefallen. Was ich halt persönlich finde, ist, dass bei dem im Vergleich zu dem Film von 1954 so dieses Kriegstrauma noch viel deutlicher wird, ne? Diese Schuld, Reue und Sühne, die Folgen des Zweiten Weltkriegs siehst du direkt da, weil er halt einfach auch zu diesem Zeitpunkt spielt. Das hat mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefallen tatsächlich. Und so wie du sagst, die Effekte sind natürlich hervorragend. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Verbeugung vor dem Original letzten Endes. Und gleichzeitig baut er Stärken ein, die vielleicht einfach bei dem 54er jetzt noch nicht so ganz so präsent sind.
Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, die Bewertung sagt doch auch, dass ich ihn wohl ganz gut fand.
Siehst du mal, so spielt dann manchmal die Erinnerung einen Streich, ne?
Also ich weiß, dass ich eben gut unterhalten war, aber ich weiß eben auch, dass ich die, dass ich auf Letterboxd dann eben gelesen habe, hier Meisterwerk und so gut und bester Godzilla und all das drumherum. Mhm. Und dann gucke ich mir das an und sage, ja, verstehe ich. Ich bleib trotzdem beim Monsterverse.
Ja, kann ich auch zum gewissen Grad nachvollziehen. Bei mir ist es jetzt nicht so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Minus One ein krasses Meisterwerk ist. Ich finde aber, es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja. Ich würde vielleicht sogar jetzt schon mal vorwegnehmen, dass Minus One, auch wenn wir über den eigentlich gar nicht sprechen, aktuell würde ich sagen, das ist mein liebster Godzilla. Also noch vor dem Original tatsächlich. Wobei da natürlich ein bisschen mit reinspielt. Klar, der hat nicht diese historische Bedeutsamkeit, die das Original hat. Und er hat auch nicht so diese Kreatur etabliert. Aber so als Film finde ich ihn irgendwie noch, wie soll ich sagen, in der Komposition einfach noch besser, noch runder. Vielleicht auch einfach, weil es auf ein heutigeres Publikum eher zugeschnitten ist, so ein Stück weit.
Okay, Hot Take. Ich würde jetzt behaupten, auch nachdem ich das Original gesehen habe und tatsächlich ein Freund von mir, auch hier gehen wieder Grüße raus an Benji, ist riesiger Godzilla-Fan. Er will mir jetzt mal seine Sammlung ausleihen, wo dann glaube ich auch nochmal irgendwie 20, 25 Filme oder sowas drauf sind. Und da will ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen reinarbeiten. Aber ich muss sagen, mein liebster Godzilla bis jetzt ist tatsächlich der von 2014 von Gareth Edwards.
Okay.
Und hängt aber auch damit zusammen, den habe ich jetzt noch ein bisschen mehr schätzen gelernt, weil er ja doch so ein bisschen in diese Richtung geht, zumindest in der ersten Stunde, wie auch das Original. Also ich sehe den nicht komplett. Ich sehe hier meinen Fußabdruck. Ich baue ein gewisses Mysterium auf und das Das weiß ich jetzt nach Sichtung des ersten mehr, ein Stück mehr zu schätzen. Mhm.
Ja, wie gesagt, ich kann es schon nachvollziehen. Wenn wir dieses neue Monsterverse nehmen, ist bei mir eher, mag ich eher Skull Island mit King Kong tatsächlich. Mhm. Den mochte ich lieber als Godzilla. Ich müsste den aber auch nochmal angucken. Ich habe den, glaube ich, irgendwann halt auf DVD geholt. Also wir reden jetzt über diesen, von wem ist der denn? Ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat. Der halt das neue Monsterverse quasi in Gang gebracht hat. Dieser Film, über den spreche ich gerade, damit man nicht durcheinander kommt bei den vielen Godzilla-Filmen, die es da gibt. Wir müssten noch mal anschauen, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß, dass Bryan Cranston vorkommt. Ich weiß.
Achso, der ist von Gareth Edwards.
Ah, ja, genau. Ah, du wusstest gar nicht, von welchem ich gerade rede.
Ich dachte, du wärst aber Skull Island und der hat so einen komischen Namen. Da.
Nee, Skull Island ist ja sowieso King Kong. Den mag ich halt persönlich lieber. Den habe ich auch schon zweimal gesehen und ist beim Rewatch noch ein bisschen gestiegen. Ja. Aber gut, soll ja nicht um die gehen, soll ja eigentlich um
genau.
den 54er gehen.
Lass uns doch mal in Godzilla ein bisschen reinspringen. Vorab, bei diesen ganzen japanischen Namen, bitte seht mir nach, wenn ich es nicht richtig ausspreche oder falsch ausspreche. Das ist ein bisschen. ich tue mich da immer schwer. Ich würde einmal kurz die Zuhörer abholen, um nochmal für die, die es nicht wissen, eine kurze Zusammenfassung von Godzilla zu bringen. Denn darum geht's. Vor der japanischen Küste werden Boote von einem gewaltigen Monster angegriffen und versenkt. Die Einwohner der Odo-Insel nennen es Godzilla. Der Wissenschaftler Dr. Yamane vermutet, dass es sich um einen 50 Meter großen Dinosaurier aus der Jura-Periode handelt, das durch Atombomben aufgeschreckt wurde und nun sein Unwesen treibt. Godzilla legt Tokio in Schutt und Asche, das Militär kann das Monster nicht aufhalten. Dr. Serizawa hat eine todbringende Erfindung gemacht, doch er hat Angst, sie einzusetzen. Erst als er sieht, was Godzilla angerichtet hat, kann seine Freundin Emiko ihn überzeugen, die Waffe einzusetzen. Ja, cool, ist der komplette Film eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt einfach mal der komplette Film gewesen. Ist die bei Movie Break drin oder wo hast du die her?
Das ist die bei Movie Break, ja.
Ja, da sind alles, ich weiß nicht, da sind manchmal Dinger drin, wenn ich sowas sehe, ändere ich das immer ab. Das ist.
Ja, gut, die Frage ist eben grundlegend. Ist dieser Film, also kann der überhaupt gespoilert werden?
Das ist natürlich immer so eine Frage, ne? Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. So, ich habe ja auch gesagt, so, ich habe Godzilla nicht gesehen gehabt und hätte dir trotzdem den Plot sagen können. So, ja,
genau.
Gleichzeitig denke ich mir, ja, also beispielsweise mit diesem, wie hieß es, Oxygenzerstörer, diesen Sauerstoffvernichtungsapparat. Ja. Das könnte man zum Beispiel rauslassen. Ne? Wird ja reichen, erstmal zu sagen, ey, große Bestie taucht auf einmal auf und bedroht Japan. Das reicht ja eigentlich als Plot komplett. So. Ja. Ist auch letzten Endes der Kern des Ganzen.
Was mich am meisten eigentlich gewundert hat, war, dass ich immer dachte, dass Godzilla eben durch die Atombomben eben erschaffen worden ist. Also ich bin wirklich von der Version ausgegangen, die mir Emmerich damals gegeben hat, dass durch eben diesen atomaren Fallout sich dieses Wesen erst entwickelt hat und musste tatsächlich während des Films zurückspulen, als gesagt worden ist, nee, also der ist nur aufgewacht davon, also den gab's schon immer. Das war für mich eigentlich die größte Überraschung während des Films.
Ich weiß gar nicht mehr, es wird ja gesagt, dass er auch mutiert ist dadurch, ne? Oder?
Er hat dadurch seinen Atem bekommen.
Ja, also von daher ist es ja nicht nur dieses, okay, der ist aufgewacht, aber letzten Endes ist es auch egal. Auch selbst wenn er nur aufwacht, ist es ja letzten Endes, ne, der Film ist ja, es geht ja nicht nur um ein großes Monster, das die Gegend zerstört, sondern es ist ja durchaus auch, ich sag mal, eine Analogie auf die Folgen von Atomwaffeneinsätzen und von den Gefahren von Atomenergie, ne? Dementsprechend hast du halt diese Wiedererweckung, auch das würde ja reichen, selbst wenn er nicht mutiert, ja, als Hinweis darauf, ey, geht sorgsam mit sowas um. Ja.
Ey, definitiv. Interessant, gedreht wurde er von Ishiro Honda. Mhm. Wie gesagt, da geht's los, keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Und bei einem Budget von 62 Millionen Yen, circa damals umgerechnet $900.000, war das der oder der teuerste Film, der bis dato in Japan gedreht worden ist. Mhm. Im Übrigen, wir reden hier von Godzilla, die, also wo eine Ikone geschaffen worden ist, die bis heute sich durchzieht. Im selben Jahr kam aus Japan der zweitteuerste Film mit dem zweithöchsten Budget, wo wir bis heute auch immer noch von reden, und das sind die Sieben Samurai.
Mhm. Von Akira Kurosawa.
Ganz genau.
Für und den,
ich würde mal behaupten,
für den Ishiro Honda lange Zeit Regieassistent war. Also wir haben da auch eine Verbindung durchaus.
Ja. Und ja, Box Office 2,25 Millionen, was natürlich nach heutigen Standards nach nichts klingt. Aber eben für einen japanischen Film, eben auch ein Film, der, ja, doch klassisch, sind wir doch ganz ehrlich, eigentlich ist es ein B-Movie.
Naja, zu damaligen Zeit eigentlich nicht. So.
Aber wurde damals das, dieses ganze Monster-Genre-Film, Horrorfilm, wurde das als groß angelegte Produktion gelesen? Also ich hatte auch damals schon das Gefühl, dass das alles so ein bisschen, ja, da wurde so ein bisschen davor gehalten, das ist keine große Kinokunst gewesen, glaube ich.
Ja, also ich meine, ich sag mal, Horror und Science-Fiction waren ja immer so ein bisschen, ich sag mal, abseitige Genres, ne, im Vergleich zu Drama, Romantik und so weiter und so fort, ne. Es ist natürlich immer die Frage, wie definiert man B-Film und A-Film letzten Endes, ne, so aus filmhistorischer Sicht. Ich weiß nicht, also ich finde, du kannst durchaus recht haben, aber für mich ist so B-Movie dann doch irgendwo was anderes. Ne? Wir hatten ja auch zuvor, 1953 war das Panik in New York, der ja letzten Endes auch eine Inspiration war für Godzilla überhaupt, dass der Film gedreht wurde, weil ursprünglich war es ja so, das Studio brauchte einen Film, den ist nämlich ein Film abgesprungen. Die wollten irgendwie eine amerikanische Koproduktion machen, und es hat irgendwie nicht bei dem Toho-Studio funktioniert, und dann brauchten sie unbedingt im Jahr 1954 noch einen großen Film. Und einer der Produzenten oder der Produzent, ich weiß nicht, wie viele es waren, hatte da irgendwie in Amerika dann eben mitgekriegt, okay, wir haben Panik in New York, und der ist ganz gut angekommen, war ja mit den Effekten von Ray Harryhausen. Kennst du ja bestimmt, oder? Panik in New York mit der, ja, mit der Echse, die halt, naja, New York platt macht, so ein Stück weit. Ja. Und da ist er dann ja erst überhaupt ins Gespräch gekommen. Also war keine groß angelegte Planung von wegen, wir machen jetzt einen großen Monsterfilm, sondern es war eigentlich so eine Kurzschlussreaktion aus der Not heraus geboren. Also so habe ich es zumindest irgendwann über die Zeit hinweg mitgekriegt gehabt. Ich weiß nicht, ob du eine andere Info hast.
Nee. Also so tief war ich dann gar nicht drin, aber ich finde es ja schon spannend zu sagen, ich wusste auch gar nicht, dass Panik in New York dann früher kam.
Der ist 53,
aber, ja. Aber dass eben Godzilla selber ja dieses ganze Filmgenre, also diesen Kaiju-Film, eigentlich erschaffen hat, obwohl es vorher schon Filme gab, die in eine sehr, sehr ähnliche Kerbe geschlagen sind. Ne? Mhm. Also da muss man sich ja doch schon überlegen, ist es dann die Figur an sich? Ich würde gerne 1954 dabei gewesen sein, als man die dann sieht und dann, ob man dann gesagt hat, okay, das ist sie jetzt so, hier haben wir irgendwas geschaffen, oder ob das dann erst so im Nachklapp dann ein großes Thema wurde. Also das kann ich so doch gar nicht einordnen, muss ich zugeben.
Man müsste jetzt wissen, wann der zweite Godzilla schon kam. Ne? Das gibt's ja auch manchmal einen Indikator, wie schnell eine Fortsetzung rausgeballert wird. Ich meine, du hast schon richtig gesagt, der Film war sehr erfolgreich. Also allein in Japan war der sehr erfolgreich, international müsste er auch relativ erfolgreich gewesen sein. Ja, aber ich weiß jetzt persönlich auch nicht, und ich kann es auch nicht sagen, warum jetzt, oder nicht genau sagen, warum jetzt die Figur von Godzilla so viel Impact hatte im Vergleich zu der, ich weiß nicht, wie der Dino aus Panik in New York heißt, der hat ja auch irgendeinen Namen, ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwie das ikonischere Design gehabt, ja. Vielleicht war es auch der Name. Ja, manchmal ist es ja auch so Godzilla oder Gojira, wie es ja eigentlich im Japanischen heißt, ja. Ich weiß es nicht, ja. Oder einfach diese Düsterheit, die in dem Film ist. Ich weiß es nicht.
Ja, und darüber würde ich gerne mal sprechen.
Ja.
Ich find's interessant, also gerade eben, wenn du dir Filme aus älterer Zeit anguckst, die brauchen ja eigentlich immer so ein bisschen um so ein bisschen in den Trott zu kommen, um den Plot voranzutreiben. Und ich habe den Film angeschmissen, wusste ja gar nicht, was mich da so erwartet. und stellte dann plötzlich fest, dass wirklich schon nach 2 Minuten das erste brennende Schiff dann da langfährt und eigentlich der Film ja von vorne weg direkt losgeht.
Ja.
Und auch jetzt irgendwie, es ist schon, man merkt einfach, okay, da fahren noch mehr Schiffe hin, aber die gehen auch alle kaputt. Also es ist schon, was du eben gerade sagtest, es ist schon ziemlich hoffnungslos, direkt von Anfang an. Also man merkt nicht, das hat nichts Heroisches oder Ähnliches, sondern einfach, okay, hier ist etwas, das ist so eine richtige Gefahr. Mhm. Wir stehen hier vor irgendetwas gegenüber, was so richtig, richtig böse ist. Und das fand ich einen interessanten Ansatzpunkt und hat mich dann tatsächlich direkt auch in die Story dann reingehauen. Also ich wollte von Anfang an direkt wissen, wie es weitergeht.
Ja, der ist ja am Anfang, das würde ich vielleicht ein bisschen kritisieren, der ist am Anfang ein bisschen sprunghaft. Der war, also so in den ersten 20 Minuten, da war er mir persönlich zu sprunghaft. Ne? Wir haben so, Schiff geht kaputt und diese große Panik, was ist da los, Schiff geht kaputt und so weiter und so fort. Ne? Das war so ein bisschen hin und her gesprungen, ohne dass wir schon eine klare Hauptfigur haben. Wobei man eh sagen muss, bei dem Film sind die Protagonisten, ich sag mal, ein bisschen... kriegen nicht so ganz so viel Screentime. Ne? Also es ist nicht so das Klassische, wir folgen Person A von Beginn bis zum Ende, sondern es ist eigentlich schon, also Godzilla ist mehr oder weniger der Protagonist. Als Antagonist ist er gleichzeitig irgendwo der Protagonist des Films. So, auch wenn seine Screentime eigentlich gar nicht so krass lang ist.
Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das als Kritikpunkt werte. Eben genau das, was du sagst. Du weißt im Endeffekt gar nicht, wen du verfolgst. Mhm. Es braucht sehr lange, um herauszufinden, wem gehören jetzt meine Sympathien, wem gehören sie nicht. Hat auch später im Mittelteil, was ich als Höhepunkt des Films bezeichnen würde, hat es auch das ein oder andere dramatische Problem in meinen Augen. Aber ich fand dieses Reinwerfen, fand ich insofern ganz nett, weil heutzutage habe ich häufig das Problem, ich meine, lass uns mal den Emmerich-Godzilla als Vergleichswert nehmen. Ich verfolge einen Wurmforscher, wo ich mich die ganze Zeit frage, was hat dieser verfluchte Wurmforscher überhaupt damit zu tun? Also warum hat der jetzt überhaupt etwas? Und das Viech ist immer genau da, wo er auch ist. Weißt du, was ich meine? Mm. Das ist so ein bisschen random gesetzt. Und da habe ich immer meine Probleme mit. Der von 2014 hat genau das gleiche Problem, dass überall Godzilla ist, wo der Aaron Taylor Johnson ist. Mm. Und hier habe ich das eben, dass ich eben die Figuren, die finden sich noch, die sind noch alle an anderen Punkten und ich bekomme eben mit, was tut das Monster, was macht es oder was passiert denn da jetzt? Es interessiert den Film am Anfang erstmal nicht, ob jetzt die Protagonisten im selben Szenario spielen, wo das Monster angreift. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Der gefällt mir eigentlich, weil ich das heute gar nicht mehr so kenne. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war oder ob das jetzt in einer Art und Weise zu
Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde einfach jetzt, komme ich nochmal auf Godzilla Minus One, auch wenn ich jetzt wie voll der Fanboy klinge, was ich nicht bin. Aber bei dem finde ich, der hat zum Beispiel schön gemacht, weil wir haben direkt im ersten Moment schon den Protagonisten, er ist ja Kamikaze-Flieger, und noch bevor Godzilla auftaucht, haben wir ja diese Situation, ich glaube, das ist nicht gespoilert, das ist der Anfang vom Film, dass er ja eigentlich in ein amerikanisches Schiff fliegen soll, aber er weigert sich und landet dann quasi und sagt, er hätte technische Probleme an seinem Flugzeug. Also quasi er flieht von der Front in Anführungszeichen, ja. Und dann kriegen wir das ja schon mit, dass wir lernen diese Figur einfach kennen, ja, diese Ängste. Und gleichzeitig ist er verständlich. Ich meine, er weiß, er fliegt als Kamikaze-Pilot in seinen Tod. So, ja, für Ruhm und Ehre, bla bla bla, aber viele Japaner, ich weiß nicht, wie viele Kamikaze-Angriffe es gab, die haben das ja durchaus durchgezogen und er ist halt einer, der es nicht macht. Und gleichzeitig haben wir dann die Situation, dass dann Godzilla auftaucht und seine Kameraden killt und wie gesagt, wir sind immer noch am Anfang, ich spoilere jetzt nicht groß in den Film rein, es sind immer noch die ersten 10, 15 Minuten oder sowas, ja. Und dann hat er nochmal diese Reue und die Sühne, dass er seinen Kameraden nicht geholfen hat. Und da, finde ich, hast du viel, viel, viel Figurenzeichnung schon, ohne dass es in ansatzweise langweilig wird, finde ich persönlich, im Vergleich zu denen, die du jetzt genannt hast, mit Emmerichs Godzilla, ja, und beim anderen, der braucht auch eine ganze Zeit lang, bis er sich von seinen Figuren, sage ich jetzt mal, löst und mehr Interessanteres zeigt, sage ich mal.
Ich habe damals als 12-Jähriger gedacht, dass Emmerichs Godzilla wahrscheinlich der beste Film der Welt ist.
Ja, ey, aber come on. Also als 12-Jähriger kann ich das irgendwie auch. Du, ich habe den auch vor. Ach, wann habe ich den geholt? Vor 3 Jahren oder so habe ich mir die 4K-Scheibe geholt, ne? Und da dachte ich, jetzt schmeißt du das Ding noch mal ein. Und also ich habe die 4K-Scheibe wieder verkauft. Sagen wir es mal so. Ich war wirklich entsetzt, wie unglaublich. Ja, ich will jetzt nicht sagen katastrophal schlecht, aber schon sehr mäßig dieser Film ist. Matthew Broderick hat überhaupt nicht funktioniert. Alle Figuren haben nicht funktioniert. Ich fand auch Jean Reno hat für mich nicht funktioniert. Er war noch die interessanteste, witzigste Figur des Films.
Ja.
Aber an sich für seine Rolle, die er da spielt als Geheimagent oder was er da ist, französischer Geheimdienst oder so, finde ich, hat er irgendwie überhaupt nicht da funktioniert. Da war er eher so ein Comic Relief fast schon. Also, ja. Von daher.
Ja, der Film ist, ich glaube, aus Augen eines 12-Jährigen funktioniert der ganz gut.
Natürlich funktioniert der gut. Du hast ein großes Monster, das macht alles platt und später hast du kleine Monster, wie bei Jurassic Park, die Raptoren, sage ich jetzt einfach mal, in diesem Stadion, wo die angreifen. Ja. Mir hat er auch gefallen, als ich ein Kind war. Ich war voll begeistert.
Aber spannende These. Ich glaube, der Godzilla von 1998 von Emmerich funktioniert als Kind. Mhm. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich habe den Gedanken auch noch gar nicht fertig ausformuliert eigentlich. Aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, funktioniert der Godzilla von 1954? Funktioniert der überhaupt für Kinder? Oder ist es tatsächlich eher ein Erwachsenenfilm? Also ist es quasi eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was Emmerich geschaffen hat?
Das ist noch die Frage, von welchen Kindern sprechen wir? Von den Kindern von 1954, 55, als der Film irgendwann in die Kinos kam? Oder reden wir von einem heutigen Publikum? Weil ich finde, es macht einen ganz großen Unterschied, weil ich möchte, also losgelöst von den Kindern, das muss ja unglaublich krass gewesen sein, für die japanische Bevölkerung diesen Film zu schauen. Ich meine, man muss jetzt überlegen, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht so wirklich lange her. Hiroshima und Nagasaki sind 2 Städte, die ja eben von Atombomben getroffen wurden, was hunderte tausend Menschen das Leben gekostet hat, ist noch nicht so lange her. Die Leute haben die Zerstörung live gesehen. Und dann sehen sie noch mal im Kino, wie Tokio zerstört wird. Und wir kriegen Bilder, wie sie vermutlich irgendwo auch so tatsächlich stattgefunden haben im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie krass verstörend das für Menschen gewesen sein muss, die da live dabei gewesen sind. Möchte ich eigentlich gar nicht wissen. So, weißt du? Muss ja richtig eine traumatische Erfahrung gewesen sein.
Ja, stimmt. Ja?
Und dementsprechend, glaube ich, war das damals einfach, das können wir, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so richtig greifen. Ne? Wir haben schon gesagt, ja, dieser Film ist düster und der hat keine Komik. Aber ich glaube, damals muss das schon ein richtig hartes Brett gewesen sein.
Ey, interessanter Punkt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, du hast recht. Insbesondere, weil es eben noch so, in Anführungsstrichen, so nah dran ist. Ne?
Mhm, ja.
Ich meine, es liegen nur 9 Jahre zwischen den Atombombenangriffen und diesem Film. Ja, das kann sein. Aber dann lass uns doch nicht die Kinder von früher nehmen, sondern glaubst du, dass der heute bei Kindern funktionieren würde?
Nein. Nein.
Ich hatte dieses Gefühl nämlich auch nicht.
Also für mich geht's einfach schon da los. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über Sehgewohnheiten und sowas. Ne? Kinder von heute, würde ich behaupten, gucken nicht so gerne Schwarz-Weiß-Filme. Gibt immer die Ausnahmen, ne? Aber nicht mal Kinder, nimm doch normale Bürger, das haben wir ja auch schon gesagt, oder normale Leute, ja, haben wir ja jetzt auch schon gesagt, ja, so Menschen mittleren Alters oder sowas. Wie viele, wenn sie die Wahl haben zwischen einem Schwarz-Weiß-Film und einem Farbfilm, dann eher zu dem Farbfilm gehen würden? Auch da gibt's, glaube ich, relativ viele. Und ein Film von 1954, den du anschaust als jemand, der, ich sag mal, Otto Normal Kinogänger, der jetzt nicht so diese Leidenschaft für das Kino hat und so ein Herz für die Effekte und für die Arbeit, die dahinter steckt, dann sind die Effekte lachhaft. Weißt du? Ich sag nicht, dass die Effekte lachhaft sind, aber für jemanden, der da nicht diese Affinität für hat, glaube ich, der nimmt das schon anders wahr. Und wir haben bei Godzilla zum Beispiel sehr viele Miniaturaufnahmen. Wir haben auch Miniaturaufnahmen, wo man sagen muss, die müssten jetzt gar nicht unbedingt immer sein. Wir haben ja teilweise Bilder von kleinen Autos und kleinen Häusern, die gar nicht zerstört werden. Einfach, weil es irgendwie wahrscheinlich günstiger war, jetzt einfach so einen Shot zu drehen.
Oder da. Es war einfach da.
Ja. Und dann sage ich so, ich glaube, das finden Leute dann eher lächerlich. Nicht alle, aber weißt du, du musst ja auch ein bisschen in der Materie drin sein, um so diese, weißt du, wenn du nicht groß drüber nachdenkst, so, okay, wann ist der gedreht worden? Weißt du ja vielleicht gar nicht. Ja, wenn du den einfach guckst, der kommt im Fernsehprogramm, dann weißt du nicht, der ist 54 gedreht worden. Dann nimmst du vielleicht nicht direkt diese Verbindung, stellst du nicht her zum Zweiten Weltkrieg und zu Japan und zu den Atombombenangriffen, ja, oder was ist da? Ich meine, es sind ja nicht nur die Atombombenangriffe. Es war ja auch, als Godzilla gemacht wurde, hatten wir ja, dass zum Beispiel durch amerikanische Bombentests ein Fischkutter verstrahlt wurde, die Bevölkerung, die Besatzung, ja, soweit ich das in Erinnerung habe. Und wir hatten russische Atomtests, die zu atomaren Niederschlag geführt haben in Japan. Also das sind Informationen, wenn dir die fehlen, dann erkennst du, glaube ich, nicht diese krasse Bedeutsamkeit, die dieser Film letzten Endes hat für, ich sag mal in Anführungszeichen, die japanische Bevölkerung.
Mhm.
Ja. Und wenn du dieses Wissen nicht hast, dann fällt es halt viel leichter, sich über Dinge lustig zu machen. Weißt du, schlechte Effekte, haha, Mann im Gummikostüm, haha.
Ja, was sieht fantastisch aus.
Ja, das denkst du und das denk ich, weil wir eine Affinität dafür haben. Aber ich wette mit dir, wenn ich jetzt irgendwie irgendjemand auf der Straße, es muss kein Kind sein, das kann jetzt ein 30-Jähriger sein, der nicht groß was mit dem Film zu tun hat. Weißt du, der geht einmal im Jahr ins Kino, der guckt sich Dune an, findet das geil, der guckt so die Netflix-Filme, so diese, wo wir sagen, meine Gott, das ist ein 3-Punkte-Film. Ja. Dem gibt er dann 8 Punkte und sagt, das ist ein super, super toller Film. Ja, hatten wir hier, wie heißt er, von Zack Snyder, der Rebel Moon. Ja. Weißt du, wie viele Leute fanden Rebel Moon gut? Wie viele Leute fanden Atlas gut? Dieser mit Jennifer Lopez, ja, auch von Netflix, ja. Das sind Kackfilme.
Also jetzt fühle ich mich ein bisschen angegriffen. Ich fand Rebel Moon ziemlich stark.
Okay, ja. Entschuldigung. Also ich fand den zum Beispiel nicht gut.
Fand den richtig toll.
Okay, tut mir leid.
Kein Problem.
Aber du magst ja auch hier, wie heißt der, Sucker Punch. Ja, weil du magst halt diese Ästhetik so, ja.
Ja.
Okay.
Nein, ich weiß genau, was du meinst. Eben, das sind so die Leute, die sagen, nee, Red One, Alarmstufe Weihnachten ist vielleicht mein Lieblingsfilm oder sowas.
Genau,
ne?
Ja.
Da musst du damit nicht kommen.
Eben, und den zeigst du den Film und dann sagen die so, ja, scheiße, ist langweilig, ist lahm, ist blöd, ist nicht bunt, es gibt keine Action, knallt nicht, Effekte sind lächerlich. Das sind Dinge, die, ja, das kannst du alles sagen, so, ist... tut dem Film aber halt, es wird ihm halt nicht gerecht, es tut ihm Unrecht.
Ja. Ja. Was ich hier eben spannend finde, auch was wir jetzt eben schon mehrfach gesagt haben mit der Bedeutung für die Japaner und eben mit diesem Trauma, was nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden worden ist. Ich bemängel häufig bei Filmen und die meine Podcasts hören, die wissen das natürlich auch. Ich bemängel häufig, dass ich glaube, dass manchmal Bedeutsamkeit im Nachhinein erst reingespielt wird.
Ja.
So bin ich auch fest davon überzeugt. Ich hatte vor kurzem mit der Kollegin Schlogger Dawn of the Dead.
Ja, ist witzig, den
ich glaube, dass sagen. Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel diese ganze Konsumkritik eigentlich im Nachhinein reingedichtet worden ist und dass sich einfach nur George R. Romero gedacht hat, ey, komm, ein Kaufhaus wäre schon geil. So, das wäre schon ein cooles Setting. Ich keine Ahnung, ob ich recht habe oder nicht, aber ich habe hier bei dem nicht das Gefühl, dass diese Bedeutsamkeit dem Film erst im Nachhinein zugeschrieben worden ist, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass eben Ishiro Honda das auch wirklich genauso zeigen wollte und das eben auch als Kommentar und auch als Kritik da in dem Ganzen sieht. Und hier würde ich auch tatsächlich einfach mal davon ausgehen, dass diese tiefgreifende Bedeutung, die eben diesem Film heute, gerade eben im Jahr 2024 auch nahegelegt wird, dass die auch damals wirklich so gedacht war.
Ja.
Und dafür erstmal ganz, ganz dicke Props, weil ich häufig dieses Gefühl nicht habe.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also bei dem Film auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja nicht nur auf Japan bezogen, auch auf Amerika. Die 50er Jahre waren ja, ich sag mal, geprägt von Red Scare, also die Angst vor russischer Unterwanderung. Allgemein immer noch die Angst vor Atomkrieg, vor Atomwaffen, vor atomarer Strahlung. Ich meine, wir haben ja gerade in den 50er Jahren haben wir super viele Filme, die in Amerika rauskamen, sowas wie Formicula, Tarantula, The Dead Mantis. Wobei, Deadly Mantis passt eigentlich nicht so gut, aber Kampf der Welten, Der Blob, Attack of the Crab Monsters, Invasion of the Body Snatchers und so weiter und so fort, ja. Wo mit solchen Ängsten gearbeitet wurde, ja, oder bei Invasion vom Mars, wo wir auch Red Scare mit drin haben, ja. Also, das sind so große Motive, Krieg, Unterwanderung, Atom, Wissenschaft, atomare Strahlung, Folgen und so weiter und so fort. Ja, das war in dieser Zeit allgemein, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. losgelöst von Japan. Japan hat halt noch dieses krasse Trauma. Ne? Es ist ja auch die Niederlage. Ich meine, Japan, stolzes Land, hat einen Krieg verloren. Das wird auch in, ich gehe wieder zu Minus One, wird es ja auch krass nochmal dargestellt. Wer den Film gesehen hat, da gibt's so eine Zeile von einer in den Trümmern der Stadt, ich weiß nicht welche es war, auf jeden Fall ist eine Frau in den Trümmern der Stadt und sie trifft auf den Protagonisten und dann unter Tränen greift sie ihn und sagt, warum habt ihr nicht härter gekämpft? Und dieser Satz hat mich voll hart getroffen und es ist auch sehr gut geschauspielert, ja. Diese krasse, ja, Enttäuschung, Scham dafür, dass man unterlegen ist. Also so habe ich das für mich gewertet, ja, dass diese Verzweiflung über diese Zerstörung, dass das alles nur gekommen ist, weil die Soldaten nicht härter gekämpft haben, hat für mich sehr authentisch gewirkt in dem Film tatsächlich.
Aber was ich da dann auch natürlich als interessanten Punkt sehe, ich meine, wir können ja vielleicht mal ein bisschen nach vorne springen, gerade eben dieser Angriff auf Tokio.
Ja.
Da wird ja gekämpft, da fahren die Panzer, da ist das Militär. Mhm. Und auch da ist es ja so, dass sie es einfach absolut nicht schaffen, Godzilla in irgendeiner Art und Weise aufzuhalten. Mhm. Und ich finde diesen Aspekt ziemlich interessant, dass jetzt nicht versucht wird zu sagen, die Schande, die wir eben im Zweiten Weltkrieg erlebt haben, wird jetzt durch den Film heroisiert. Wir haben die Möglichkeit, wir können jetzt alles besser machen und schaut mal, wie stolz und wie toll wir sind. Sondern dass auch hier einfach gesagt wird, egal was wir tun, wir können nicht gewinnen. Und das finde ich eigentlich ist ein ziemlich interessanter Aspekt dabei, den ich gehe fest davon aus. Also zum Beispiel, nimm mal Kriegsfilme aus Amerika, wenn zum Beispiel der Vietnamkrieg irgendwo thematisiert wird. In den meisten gibt es trotz alledem diese Heldengeschichte, ne, dass das dann, obwohl verloren worden ist, aber da die Kämpfe geführt worden sind und hier wurde ja dieses und jenes gemacht. Und hier probieren sie es erst gar nicht. Die Japaner, obwohl sie vielleicht noch ein stolzeres Land sind als die USA, versuchen hier erst gar nicht, das irgendwie in irgendeiner Weise gut zu reden, sondern verlieren auch hier bitterlich gegen Godzilla. Sie haben keine Chance.
Ja, aber letzten Endes gewinnen sie ja doch. Ja. Also es ist so, ich habe es für mich so interpretiert.
Die Wissenschaft
gewinnt. Es ist so eine gewisse Machtlosigkeit, ja, einfach sich vor Augen zu führen, dass es einfach Dinge gibt, in dem Fall, ne, es ist ja wie gesagt Analogie auf atomare Strahlung, auf Atomwaffen, auf diese Gefahren, die sich halt einfach daraus auch ergeben können, wenn du eben, ich sag mal, ohne drüber nachzudenken, eben solche Dinge machst, wie Atomtests. Ja, weil das ist ja letzten Endes, wie Godzilla quasi entsteht oder aufgeweckt wird oder mutiert oder wie auch immer, ne? Ja, ich meine, sie gewinnen letzten Endes, aber halt auf eine andere Weise, als man es jetzt denken würde. Es ist eben nicht die Waffengewalt, mit der haben sie keine Chance, aber es ist die Wissenschaft, die letzten Endes siegt. Und gleichzeitig haben wir ja auch hier wieder eine Botschaft drin, nämlich den Dr. Serizawa, der eben ja diese Sorge hat. Der hat, also muss man kurz dazu sagen, er hat Forschung betrieben und hat als Nebenprodukt quasi diesen Oxygenzerstörer, also dieses Gerät, das den Sauerstoff entzieht, erfunden. Ja? Und wir haben eine Szene, in der er zu Emiko heißt sie, glaube ich, ne? Wo er zu ihr das zeigt, ihr die Auswirkungen zeigt, die wir noch gar nicht sehen. Die sehen wir erst später in einer kurzen Rückblende, was der denn anrichtet. Und er sagt ihr ganz eindringlich, sag das niemandem, weil er ganz, ganz große Angst hat, dass diese Technik, dass sie einfach waffenfähig gemacht wird, dass sie missbraucht wird. Ja? Und das finde ich auch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt. Es ist nicht nur die Kritik an Atomversuchen und atomarer Strahlung, sondern es ist auch so dieses, ey, Wissenschaftler, ihr habt Verantwortung. Ja.
Genau, und da muss man auch einfach sagen, wir reden hier von einem Monsterfilm, wir reden von einer Person, die in einem Anzug eine Stadt kaputt tritt. Mhm. Und es ist einfach, diesen Film abzutun als dummes Monster, als dummer Monsterflick. Aber wie intelligent dieser Film am Ende ist und was er eben auch für Botschaften mitbringt, finde ich tatsächlich für diese Art schon eher ungewöhnlich. Ne, weil du hast auch gerade noch ein paar andere genannt, beispielsweise Formicula, der bestimmt auch seine Aussage hat. Aber jedes Mal, wenn ich Formicula gucke, kann ich mit dem auch einfach so eine gute Zeit als klassischen Monsterfilm haben.
Ja, der hat halt nur ein bisschen mehr Humor mit drin, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ne?
Und auch diese klassische Heldenfigur. Mhm. Und hier ist es einfach wirklich so, ich glaube, alle Beteiligten wussten, was sie hier schaffen können. Und ich bin irgendwo auch sehr, sehr glücklich, dass sie damit auch das erreicht haben, dass der Erfolg ihnen recht gegeben hat. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, ohne das zu wissen, dass die anderen Teile diesen Kritikpunkt gar nicht mehr in dieser Art und Weise haben, sondern dass es dann eher sich zum Spektakel entwickelt. Aber insbesondere der erste ist verflucht intelligent für das, was er ist. Er muss nicht so intelligent sein. Er könnte auch einfach nur als klassischer Katastrophenfilm funktionieren. Mhm. Er könnte einfach als normaler Monsterflick funktionieren. Er muss nicht so intelligent sein, wie er am Ende des Tages ist.
Ja, er zeigt halt ganz klar, das ist, weil du jetzt nochmal auf Full Mikula und so zurückgekommen bist, ja. Ich finde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich jetzt, ich kann falsch liegen, wie gesagt, ist mir jetzt spontan eingefallen, ich würde sagen, dass Godzilla viel stärker dieses Ohnmachtsgefühl transportiert, dem sich die Menschen, sage ich jetzt mal, die Menschen ausgesetzt fühlen, ja, die mit dieser Kreatur zu tun haben, im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen, die ich, ja, Tarantula, Formicula, Dead Mantis, Monster Challenge the World, The Black Scorpion, ich weiß gar nicht, was noch alles The Giant Claw, gibt ja eine ganze Reihe, gerade in den 50ern, frühe 60er ist ja eine ganze Reihe an Filmen, The Giant Behemoth, der sogar ziemlich ähnlich ist, wo es auch darum geht, dass ein Dinosaurier quasi durch Atomversuche wiederbelebt wird und dabei aber gleichzeitig auch durch die atomare Strahlung geschädigt wird. Also der stirbt quasi, während er die Stadt platt macht, so. Und da haben wir einfach so, wenn wir diese amerikanischen Monsterfilme nehmen, würde ich jetzt aus meiner Erinnerung raus sagen, dass ich bei keinem dieses krasse Ohnmächtigkeitsgefühl empfunden habe, ja. Aus meiner Erinnerung raus ist es immer so, bei den amerikanischen Filmen dieses, ja, wir schaffen das schon irgendwie. Und bei Godzilla ist es eher meiner Empfindung nach so, ey, wir haben eigentlich keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ja. Und bei Amerika ist immer, wie gesagt, ich weiß nicht, ob immer, aber ich hatte so aus der Erinnerung häufig bei den Filmen dieses Gefühl von, hey, die werden das schon schaffen. Irgendwie der Cowboy schafft das.
Ja, genau. Und das hast du hier eben nicht. Und auch vielleicht auch da ja nochmal über die Figuren. Du hast hier nicht den klassischen Helden. Und selbst eben Dr. Sirizawa, der ja scheinbar irgendwas auch mit dem Krieg zu tun hatte, da ja dann auch gescheitert ist, dann eine Waffe geschaffen hat, die er eigentlich gar nicht erschaffen haben, ja. weil er sie für so schlimm empfindet. Das ist ja keine klassische Heldenfigur. So, und auch der,
wen meinst du denn?
Na, unser Hideto Ogata, glaube ich,
der Marineoffizier,
so ein bisschen die Hauptfigur. Genau. Auch der ist ja im eigentlichen Sinne nicht zwangsläufig dieser amerikanische Held.
Ja.
Und dementsprechend, das ist schon groß was anderes und auch was Neues. Und ich habe einfach und bin wirklich darüber überrascht, dass ich nicht mit dieser Komplexität, mit dieser Intelligenz gerechnet hätte, als ich diesen Film reingelegt habe. Und bin da doch sehr positiv überrascht, wenn man sich einfach, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber man kann in diesem Film unglaublich viel entdecken. Und eben auch unglaublich viel, was anders gemacht worden ist, als noch, als ich sag mal, für vergleichbare Filme.
Ja, es ist halt auf jeden Fall kein plumpes Monster macht Stadt einfach nur platt, um die Stadt platt zu machen, ja. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Professor Yamane, das ist dieser Vater von Emiko, der sagt ja ganz am Anfang, also ganz am Anfang nicht, aber eine seiner frühen Aussagen ist, wir sollten dieses Monster gar nicht bekämpfen, sondern wir sollten es studieren, um herauszufinden, wie das quasi diese atomare Strahlung überlebt hat, ja? Also um einfach Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Es ist ja letzten Endes dann das mit Militär, das angreift. Ne? Also wir haben eigentlich die Wissenschaft, es ist ja so ein klassisches Motiv, ne? Wissenschaft und Militär, das haben wir in ganz vielen Filmen, unter anderem auch in Day of the Dead, wenn wir schon bei Romero waren gerade eben. Ja.
Aber wir irgendwie tanzen wir bisher drumherum und haben auch eigentlich den eigentlichen Aspekt noch gar nicht besprochen, nämlich eben Godzilla nicht nur als wegweisenden Film, als intelligenten Film, sondern Godzilla hat natürlich auch diesen Katastrophenaspekt, hat natürlich auch diesen Spektakeleffekt.
Klar, ja.
da würde ich gerne mal so ein bisschen einhaken, weil ich auch da nicht damit gerechnet habe, dass das so gut aussieht. Wir befinden uns zwar im Jahr 1954 und was du auch schon am Anfang sagtest, die Miniatur, man erkennt, ist das zwangsläufig notwendig. Aber die eine oder andere Sache und auch Regieentscheidung und auch so Szeneinstellung und sowas hatte mich dann doch überrascht. Und das hätte einfach in diesen Film nicht zwangsläufig rein gemusst, aber hebt ihn dadurch nochmal so ein bisschen ab. Also ich fand das wirklich, insbesondere diesen Mittelteil fand ich wirklich toll. Mhm. Hat mir gut gefallen und ich liebe große Spektakelfilme. Bin da riesen Freund von und muss tatsächlich sagen, auch hier erfüllt er eigentlich seinen Zweck und ist sogar eigentlich noch mehr.
Ja, würde ich dir durchaus zustimmen. Also wenn man mal, wir haben ja jetzt schon ein paar große Monsterfilme genannt, ne, wo Kreaturen eben über Städte herfallen. Einer wäre vielleicht noch, wie heißt er denn, die Bestie aus dem Weltraum, heißt er so?
Keine Ahnung, den kenne ich
nicht. 20 Million Miles to Earth heißt er auf jeden Fall im Englischen. Wo, da geht's aber um ein Alien, aber es ist ein Alien, das dann wächst und größer wird und dann, ich weiß gar nicht, ob es Rom platt macht. Auf jeden Fall haben wir halt einige Filme, in denen große Monster Städte platt machen und die später kamen, nach 1954. Und ich würde dir durchaus recht geben, diese Zerstörungsorgie, in Anführungszeichen, die Godzilla da vom Stapel lässt, ist größer und imposanter und auch ein Stück eindringlicher als bei einigen oder vielen anderen. Vielleicht sogar bei allen, ich weiß noch nicht. Ich überlege gerade, ob mir spontan ein Film einfällt, bei dem es noch, ich meine, der macht das schon mehrere Minuten, ne? Marschiert durch die Gegend, ja. Macht Häuser platt, macht Kampfflugzeuge platt, ja,
frisst Züge.
Ja, reißt Brücken raus. Also das ist schon viel, was man da zu Gesicht bekommt. War aber vielleicht auch insofern einfacher, weil, wir haben es ja schon anklingen lassen, Godzilla ist hier kein Stop-Motion-Wesen, wie wir es halt aus den amerikanischen Produktionen eher kennen. Da wurde ja viel mit Stop-Motion gearbeitet. Sondern wir haben halt einfach einen Stuntman, der in einem Gummikostüm sich quasi befindet, weil Stop-Motion halt einfach wirklich zeitaufwendig und letzten Endes dadurch auch teuer ist. Und das andere kannst du natürlich schneller umsetzen, wenn du jemanden ein Kostüm steckst. Ja, bei Stop-Motion musst du ja jede
46 einzelne... Kilo das Ganze.
Bitte?
46 Kilo das ganze Kostüm, was er da tragen musste.
Ich dachte fast 100, um ehrlich zu sein.
100 Pfund.
Bitte?
100 Pfund.
100 Pfund, ah, okay, da habe ich das falsch im Kopf gehabt. Ja, 100 Kilo ist auch, naja, ja, macht Sinn. Macht Sinn, ja. Aber bei Stop Motion muss man sich halt so vorstellen, für alle, die sich mit dem Begriff nichts anfangen können, man muss quasi jede einzelne Bewegung von Hand an einer Figur ausführen und für jede Szene wird ein Bild gemacht. Ja, das heißt, du brauchst je nachdem, ich glaube, 30 bis 60 Bilder pro Sekunde. Und jedes Mal wird eine kleine Bewegung oder viele kleine Bewegungen an einer Figur gemacht. Das ist ein riesiger, aufwendiger Prozess. Und da darf auch nichts schiefgehen, weil wenn die Figur umfällt, kannst du die Szene vergessen. Das kriegst du. Mhm. Ja. Gibt auch eine coole Dokumentation, ich weiß nicht, wie sie heißt, über Ray Harryhausen. Das ist so eine der großen Stop-Motion-Ikonen, der damals bei, oh, wie hieß er? Willis O'Brien. Der ist der Effektkünstler hinter King Kong von 1933, wo ja auch mit Stop-Motion gearbeitet wurde. Und Ray Harryhausen ist quasi einer seiner, in Anführungszeichen, Schüler, der quasi irgendwann seinen Meister übertroffen hat, kann man fast sagen. Also der hat die Effekte von Panic in New York gemacht und von 20 Million Miles to Earth und von Sindbad, ich weiß gar nicht welche, mehrere
Sindbad-Filme. Sindbad, viele Filme.
Genau, ja. Jason und die Argonauten.
Jason und die Argonauten auch, glaube ich.
Ja. Kampf der Götter im Dingstar von 1982 auch. Ich weiß gar nicht, wie er heißt hier, dieser...
Kampf der Titanen.
Bitte? Ja, genau, Kampf der Titanen.
Kampf der Titanen.
Danke, ja.
Also übrigens gerade eben passenderweise eine Ray Harryhausen-Box mir ausgeliehen, die jetzt hier liegt zur Sichtung. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, ey, mach's auf jeden Fall. Also das ist sehr beeindruckend.
Die habe ich aber früher als... Die habe ich früher als Kröte gesehen, hier Sindbad, siebte Reise und sowas.
Ja, das sind... Wie gesagt, ich hatte da irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, da hat er drüber gesprochen und es wurde viel darüber erzählt und wie viel Arbeit letzten Endes dahinter steckt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und dafür hatte man halt einfach keine Zeit und kein Geld. Deshalb hat man sich quasi für den Mann im Gummikostüm entschieden. Hat ja auch funktioniert letzten Endes. Ich meine, der arme Stuntman, er hat sich verletzt und ist mehrfach ohnmächtig geworden, soweit ich es mitgekriegt habe, weil dieses Kostüm keine Belüftung hatte. Ich meine sogar...
Alles für die Kunst.
Bitte?
Alles für die Kunst.
Ja, quasi. Ja. Also schon eine arme Sau, aber ja, wir wissen ja, die Arbeitsmoral von Japanern ist ja irgendwie, ich sag mal, berüchtigt. Soweit ich mitgekriegt habe, hat er nicht mal gesagt, während den Dreharbeiten, dass er verletzt war, einfach weil er den Drehstopp nicht hervorrufen wollte, sondern hat es erst am Ende gesagt. So habe ich es irgendwo, irgendwann mal mitgekriegt gehabt. Wie gesagt, ich hätte den Film nicht gesehen, aber diese Information hat man irgendwie trotzdem unter Umständen irgendwo hergekriegt, weil es halt einfach ein wegweisender, ikonischer Film letzten Endes ist. Ne? Und das sind schon so Details, wo man sich so, puh, okay, krass.
Aber wir haben ja jetzt natürlich auch viel Positives über den Film gesagt.
Ja.
Bisher ist es eigentlich eine Lobhudelei.
Ja gut, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich den Anfang ein bisschen sprunghaft finde. Wir haben gesagt, dass die Figuren...
Darauf wollte ich nicht hinaus. Gibt es noch so Punkte, wo du sagst, die funktionieren nicht so gut?
Bitte?
Gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, es funktioniert jetzt nicht so gut?
Naja, was heißt nicht so gut? Ne? Das klingt dann immer so krass negativ. So soll das gar nicht klingen. Vor allem, weil man ja auch bedenken muss... Ich habe nicht viele Vergleichsmöglichkeiten, bin ich ehrlich. Ich habe nicht viele japanische Filme aus den 50ern gesehen. Deshalb weiß ich nicht, wie der japanische Film mit Figuren, mit Charakteren umgegangen ist allgemein. Weißt du, wir sind es ja gewöhnt, westliche Filme zu schauen. Es kann ja durchaus sein, dass da einfach anders mit den Figuren umgegangen ist, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Charakterzeichnung erfahren. Das weiß ich nicht. Deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich sag halt, für mich, mir ist das halt aufgefallen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Figurenzeichnung vielleicht hier und da gewünscht. Ich hätte mir vielleicht nicht ganz so sprunghaften Einstieg gewünscht. Ich, was waren noch Kritikpunkte? Hast du welche? Dann kann ich nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Das Interessante ist eben, dass ich am Anfang ja die 7 Samurai erwähnt habe, der ja im selben Jahr rausgekommen ist. Und da zum Beispiel das Thema Figurenzeichnung komplett anders funktionierte und für mich viel, viel nachvollziehbar. Mhm. Weil ich sehe die größte Kritik auch tatsächlich an den Figuren selber. Mhm. Ich verstehe manche Dinge nicht so ganz. Also diese Liebesstory,
ja,
die in diesem Film existiert, die habe ich erst verstanden, als ich das gelesen habe, dass dort eine existieren soll.
Ah, okay.
Das wurde für mich irgendwie relativ schlecht ausgearbeitet. Und was mich eigentlich am meisten gestört hat, war gerade in dieser Tokio-Sequenz. Ich mag das, dass wenn ich mit Figuren mitfiebern kann.
Ja.
Ja, ich sagte vorhin, dass ich das ein bisschen blöd finde, dass in den amerikanischen Filmen immer die Hauptperson gerade eben da ist, wo sich das Monster befindet. Das führt aber dazu, dass ich dann eventuell mit dieser Figur mitfieber, eine gewisse Spannung erfahre. Und es gab eine Szene beispielsweise jetzt bei dem Angriff in Tokio, wo eine Frau mit ihren Kindern dort sitzt.
Ja.
Das war ein starkes Bild, wie sie ihre Kinder im Arm hat und insbesondere später, wenn sie dann alleine im Krankenhaus ist und offenkundig die Kinder tot sind. Mhm. Das ist eine starke Szene. Aber es hatte mich nicht, es hatte für mich etwas an Spannung gefehlt, weil ich habe mir das angeschaut, wenn Godzilla durch Tokio rennt und muss sagen, boah, das hat mir gut gefallen, das sah ja toll aus. Ich fand es aber nicht spannend. Die brennenden Schiffe, die kamen, das waren tolle Bilder, das war ein schöner Einstieg in meinen Augen. Das war aber überhaupt nicht spannend, weil ich mich mit niemandem, der dort war oder der dort in Mitleidenschaft gezogen worden ist, in irgendeiner Art und Weise identifizieren konnte. Und fairerweise ist das, glaube ich, eigentlich der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, muss das zwangsläufig sein? Wie hoch lege ich den als negativen Wert und ähnliches? Aber da finde ich, fehlt es für mich, weil ich eben auch weiß aus der Zeit und auch aus Japan, wie gesagt, durch die 7 Samurai, ich weiß, dass es besser geht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also witzigerweise, die Szene, wo du angesprochen hast mit der Mutter, die ihre Kinder hält, was mich ein bisschen in der Szene rausgerissen war, dass ich gesehen habe, dass eines oder zwei dieser Kinder Puppen waren. ich weiß nicht, warum sie da sich dafür entschieden haben, da keine Kinder reinzusetzen. Also ein Mädchen ist eine echte Figur, aber also bei einer einem, in Anführungszeichen, Kind ist sehr eindeutig, dass es eine Puppe ist. Bei dem anderen glaube ich es. Das hat mir dann natürlich die Szene ein bisschen, weißt du, wenn du sowas dann siehst und dann denkst du, statt dass du drüber nachdenkst, oh fuck, diese arme Frau, die hält ihre Kinder und vielleicht wird sie gleich erschlagen und du denkst so, hey, ist eins dieser Kinder eine Puppe? Dann ist das natürlich dramaturgisch kontraproduktiv. Und ich kann auch verstehen, was du sagst, wenn du sagst, es ist ein, du findest den Film nicht spannend. Das würde ich tatsächlich auch sagen. Gleichzeitig muss man natürlich jetzt wieder in die Vergangenheit gucken, muss sagen, ich glaube, Leute, die den gesehen haben damals, die waren so fasziniert, gerade wenn wir jetzt noch von den Japanern reden, die waren so schockiert von dem, was sie da sehen, dass, glaube ich, diese Furcht und dieser Schrecken so präsent waren, dass gar nicht aufgefallen ist, ob das, weißt du, allein Furcht und Schrecken erzeugt ja Spannung. Das ist halt etwas, das wir vielleicht heute nicht mehr spüren bei diesem Film, weil uns A, klar ist, dass es ein Film ist, weil wir B, viel, viel krassere Sachen gesehen haben, was Zerstörungsorgien angeht, was Verletzungen angeht und sowas. Weißt du, wie ich meine? Und weil uns halt dieser Bezug fehlt. Wir haben, du und ich, wir haben keinen Krieg, Gott sei Dank, miterleben müssen. Ja, wir sind nicht durch Trümmer und Ruinen gestapft und haben Leichenteile irgendwie auf Karren geladen, damit sie weggefahren werden und sowas. Ja, das haben wir alles nicht erlebt. Und ich glaube, wir hatten es ja schon gesagt, ist keine 10 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg vorbeigegangen ist. Ja. Ich glaube, ich kann es mir nur so vorstellen, dass da viele Leute im Kino gesessen sind und einfach den Schrecken einfach wieder ins Gedächtnis gerufen bekommen haben. Und ja.
Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, das Thema Spannung sollte gar nicht zu hoch gesetzt werden, weil mir durchaus bewusst ist, wenn ich mir den Godzilla von 2014 anschaue, empfinde ich ja auch keine Spannung, wenn er gegen diese Muto-Viecher kämpft, so, weil mir ja komplett bewusst ist, ja, okay, er wird gewinnen. Ich hab's aber eben gerne, wenn ich in diesen Szenen irgendwie, also auch bei Mission Impossible, du weißt ja, dass Tom Cruise das irgendwie schaffen wird, die Atombombe zu entschärfen. Aber wenn ich eben einer Figur nachfolge und sagen kann, okay, ich fiebere jetzt mit der mit, funktionieren für mich diese Szenen einfach besser, als zu sagen, ich mache jetzt hier einfach diese normale Zerstörungsorgie und dann hat's für mich eher einfach weniger Impact. Aber nochmal, die Frage ist eben, wie hoch hängt man das Ganze? Weil alles, was du sagst, auch gerade eben, wenn man den damals gesehen hat, bin ich voll und ganz bei dir. Das ist schon... Mhm. Da werden, glaube ich, einige Flashbacks danach hervorgerufen.
Ja, ich meine, du sprichst ja von Involviertheit letzten Endes, ne?
Genau.
Ja, und das ist ja das, was ich sage. Also ich kann dich voll verstehen. Mir geht's auch so. Ich sage auch nicht, dass das jetzt ein krasser, spannender Film ist. Ich sage auch nicht, dass ich krass involviert war. Das ist einfach so. Ja. Nur ich glaube, damals, die Menschen, die den gesehen haben, die waren involviert. Das geht gar nicht anders. Einfach schon alleine, auch der Amerikaner, der jetzt vielleicht, nicht die direkten Auswirkungen von der Atombombe in seinem Vorgarten gehabt hat, war ja trotzdem noch diese Angst vor einem dritten Weltkrieg, vor atomarer Strahlung, vor einem kalten Krieg, also ging ja dann kalter Krieg und sowas, dass es doch hochkochen könnte und dass doch nochmal Krieg kommt. 60er Jahre, Kuba-Krise und so weiter und so fort. Ja, aber ich verstehe das. Heutzutage, diese Involviertheit fehlt. Und ja, ich verstehe, was du sagst. Wenn du einen Protagonisten hättest, mit dem du die ganze Zeit mitfieberst, mitleidest, ist die Involviertheit vielleicht mehr gegeben, als wenn wir halt eben keinen direkten Protagonisten haben, sondern in der Szene ist ja mehr die Bevölkerung, die wegrennt vor Godzilla, ist ja quasi sowas wie der Protagonist. So. Also die ganze Bevölkerung, die flüchtet. Nicht nur das Individuum, sondern das Kollektiv. So, ja. Verstehe ich. Deshalb, aber ich finde es, das ist ja auch eigentlich ein spannendes Thema, weil das habe ich persönlich häufiger, dass ich bei Filmen sehe, wie wichtig sie sind, wie ich kann verstehen, welche Auswirkungen sie gehabt haben, aber ich sehe, empfinde sie nicht mehr so. Und weißt du, wie ich meine? Du hast so Filme wie Nosferatu, Metropolis. Das Kabinett des Dr. Caligari und viele andere Filme, die einfach aus einer ganz anderen Zeit stammen, die sehr wegweisend waren, die viel Impact hatten, die aus technischer Sicht, die aus inszenatorischer Sicht grandios waren, wegweisend waren. Ja. Und gleichzeitig gucke ich sie mir an und denke dann häufiger, ja, erkenne ich, sehe ich, verstehe ich, nimmt mich aber jetzt halt ganz so krass mit und ich bin so ein bisschen so, ja, ich erkenne an, dass er gut ist. Ich erkenne an, dass Leute sagen, das ist ein 9-Punkte-Film, 9-10-Punkte-Film. Für mich, in dem Moment, auf meinem Sofa, der ich den gucke, hat er aber nicht diese filmische Sogwirkung, Immersion, die jetzt vielleicht ein anderer Film hätte, der jetzt vor 20 Jahren gedreht wurde, wo die Effekte, wo alles halt einfach, wo du das Gefühl hast, ey, ich bin mittendrin. Weil alles so realistisch ist.
Aber fairerweise, ich stelle gerade fest, im Zuge jetzt der Stunde, die wir gerade miteinander sprechen, ich habe dem Film eine Wertung von 7/10 gegeben.
Ja.
Und ich glaube, und deswegen mag ich dieses Format auch so gerne, ich glaube, wie du sagst, du sitzt auf der Couch, dann weißt du, wie dich der Film mitnimmt, was er mit dir gemacht hat. Aber jetzt dieses Gespräch darüber, dieser Austausch, sagt mir irgendwie, das ist nicht fair. Ich müsste den höher bewerten.
Ja.
Also ich überlege jetzt tatsächlich im Nachhinein, den ein Stück höher zu bewerten, weil auch die Kritikpunkte, die ich gerade genannt habe, irgendwie nicht rechtfertigen, dass er in Anführungsstrichen so gering bewertet ist, weil ich stelle jetzt einfach gerade fest, je länger man über diesen Film nachdenkt, je länger man sich damit auseinandersetzt, wie gut das einfach ist. Und ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen, um einen Bogen zu schlagen zum Anfang, auf die Frage hinweg, ist das für Kinder oder für Erwachsene eher ein Film? Ich glaube, deine Aufgabe bei Godzilla ist es, etwas drüber nachzudenken, was du da siehst. Als reiner Katastrophenfilm definitiv in die Jahre gekommen. Aber eben als Zeitdokument und als das, was dort hinter steckt, versteckt in einem Monsterfilm, muss ich schon sagen, das ist verdammt gut gewesen.
Ja. Ja, aber wie gesagt, mir geht's da wie dir letzten Endes. Ich habe das einfach als, dass ich bei Filmen, ich guck sie an, ich erkenne die Genialität, ich erkenne, warum Leute sagen, das sei ein Meisterwerk. Aber für mich, ich bin ja letzten Endes nicht nur, wie soll ich sagen, ich bin ja irgendwo so einfach nur Ding-Dong, der Zuschauer, der den Film schaut und sich verzaubern lässt und unterhalten werden möchte und gefesselt werden möchte. Und dann gibt's natürlich auch noch so der Ding-Dong, der sagt, okay, jetzt gehen wir filmkritisch dran ran, analysieren das Ganze und bringen das in anderen Kontext. Und das sind unter Umständen zwei verschiedene Wertungen.
Ja, ganz genau.
Ja,
ganz genau.
Und ich finde, das ist auch nichts Verwerfliches. Wir gehen ja beide jetzt nicht hin und sagen, das ist ein schlechter Film, der ist ja lächerlich, sieht ja alles kacke aus, ist ja doof, haha, Gummimonster. Sondern wir erkennen ja an, was dieser Film für eine Bedeutung hat. Aber sagen halt auch, hey, wir verstehen, damals hat er so und so wahrscheinlich diesen Impact gehabt. Den hat er aber auf mich, der ich jetzt auf dem Sofa sitze, halt nicht mehr. Ja, und dementsprechend gebe ich ihm vielleicht eine andere Note, als ich ihm geben würde, wenn ich 1954 im Kino gesessen wäre.
Ey, definitiv. Aber mal so ein bisschen, um das mal abzuschließen. Die Frage, die sich ja immer stellt und weswegen ja auch dieses Format damals gemacht worden ist, ist ja eigentlich, glaubst du, dass dieser Film, so wie er ist, heute noch relevant ist und auch noch funktioniert? Und ich kann meine Meinung mal vorwegnehmen. Ja und ja. Ich finde, er ist eben noch relevant. Insbesondere das, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Die ganze Godzilla-Reihe, die ja bis heute eben noch funktioniert. Und hat nicht sogar Godzilla vs. King Kong New Empire, ist das nicht der 5 erfolgreichste Film dieses Jahr? Und er hat noch seine Relevanz, aber ich finde, er funktioniert auch noch mit dem kleinen Abstrich. Ich darf ihn nicht als Spektakelfilm sehen. Anders als jetzt das Monsterverse ist der Godzilla von 1954 kein reines Spektakelfilm. Und ich glaube, er verlangt von dir als Zuschauer, dass du etwas drüber nachdenkst. Mhm. Aber wenn du es tust, hast du, glaube ich, eine gute Zeit mit dem.
Ja. Ja, würde ich dir zustimmen. Ich meine, wir haben ja das schon mehrfach anklingen lassen letzten Endes, ne? Wer ihn jetzt sieht, wird einfach aufgrund der Zeit, wo er entstanden ist, glaube ich, seine Probleme unter Umständen haben, so reinzukommen, sich so auf den Film einzulassen, einfach weil er halt schwarz-weiß ist, einfach weil die Effekte halt sind, wie sie sind. Nichtsdestotrotz hat er natürlich nichts an seiner Relevanz verloren, an seiner, ja, an seiner Dringlichkeit von der Botschaft her. Ja. Und wie gesagt, inszenatorisch ist er natürlich auch hervorragend letzten Endes, ja, für die damalige Zeit. Ja. Also auch wie die Kamerawinkel gewählt wurden. Ja. Wie, du hast immer das Gefühl, Godzilla ist übermächtig. Ja, es wurde ja immer hier, ja, dieses von unten nach oben gefilmte, ja, von, vom Winkel her. Das Ding ist gigantisch. Du hast nie das Gefühl, dass da irgendetwas klein sein könnte, ja, sondern es ist wirklich diese kolossale Übermacht, die diese Kreatur letzten Endes verkörpert, gegen die man einfach schlicht und ergreifend keine Chance hat. So.
Hast du vollkommen recht. Also, ich danke dir wirklich, dass du diesen Film mitgebracht hast, den ich wahrscheinlich niemals angefasst hätte. Weil ich, wie gesagt, ich dachte einfach, dass Godzilla etwas ist, was die, was von Film zu Film sich irgendwie überlebt und dadurch dann auch nicht mehr diese Relevanz besitzt, dass wenn dann irgendetwas gedreht worden ist, dass das nächste dann eben, weil es technisch besser ist, weil es eine andere Geschichtenerzählung ist oder so, dass dann eben diese alten Filme nicht mehr diese Relevanz haben. Also ich hätte ihn wahrscheinlich, muss ich fairerweise ehrlich zu mir selber sein, wahrscheinlich nicht geguckt, eben auch, weil ich in dieser Godzilla-Lore nicht drin bin. Aber für mich ist es jetzt so, nach dieser Sichtung, ich werde jetzt die Box von meinem Kumpel, ich werde sie mir ausleihen und ich werde mir die ganzen alten Filme angucken. Und dann will ich mal gucken, was Godzilla gegen die Weltraumhaupt machen und sowas. Das ist.
Na, er macht sie platt natürlich.
Ja, weghauen.
Ja, bin ich gespannt, was du dann erzählen wirst. Also ich habe die, wie gesagt, als VHS-Kassette hatte ich mal ältere Teile gesehen. Das geht halt dann in eine komplett andere Richtung, ne? Mit der Zeit.
Ich bin sehr gespannt. Ding Dong. Danke dir für deinen Besuch hier. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr schönes Gespräch und sehr, sehr schöne Filmauswahl.
Ich danke dir und die Komplimente gebe ich selbstverständlich uneingeschränkt zurück. Ich hoffe auch, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen Spaß hattet, falls ihr Godzilla noch nicht gesehen habt. Gebt ihm eine Chance. Wenn ihr sagt, geht gar nicht an mich, dann empfehle ich wirklich, ich weise nochmal darauf hin, Godzilla Minus One. Der ist sehr, sehr nah für mich persönlich an dem dran, was der Original Godzilla geleistet hat. Nur eben auf eine, ich sag mal, zeitgenössischere und bekömmlichere Art. So vom
konsumierbarer
ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist leichter zu konsumieren und es ist leichter involviert zu sein, sage ich es einfach mal. Ja. Aber ansonsten trotzdem, wenn ihr irgendwie die Chance habt, schaut ihn euch doch einfach mal an. Macht euch ein eigenes Bild. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust darauf gemacht.
Gebt ihm auf jeden Fall eine Chance. Und wenn ihr Zeit habt, hört euch auch gerne Watch the Skies an mit Thomas Jacke und dem guten Ding Dong, wenn ihr mehr über Science Fiction und Ähnliches erfahren wollt.
Ja, macht das gerne.
Ich würde vorschlagen, wir werden uns nochmal zusammensetzen und mal gucken, ob wir noch einen Film finden. Weil es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass es hingehauen hat.
Ich danke dir für die Einladung.
Und ja, mir bleibt nur an die Zuhörer zu sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst uns gerne einen Like da. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche allen noch einen schönen Tag und die letzten Worte gebühren wie immer meinem Gast. Und damit sage ich ciao.
Ja, mehr oder weniger habe ich mich ja fast schon verabschiedet, aber ich mach's gerne noch einmal. Macht's gut. Habt viel Spaß mit der Folge. Lasst gerne ein paar Kommentare da, ob ihr den Film gesehen habt, wie ihr ihn fandet und so weiter und so fort. Und macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühner.